Nun kommen wir zu den sogenannten Bachblüten oder der Bachblütentherapie. Es ist einer der neuesten Renner auf dem Markt der unbegrenzten Möglichkeiten in der esoterischen Welle. Genau genommen heißt es hier Seelentherapie durch Blüten und Sonnenenergie. Genannt nach dem sogenannten Dr. Edward Bach. Es hat also nichts mit Blüten zu tun, die an einem Bach wachsen, sondern benannt nach diesem Dr. Bach. Dr. Bach war Arzt und Homöopath in London. Er hat dort 1930 seine Praxis aufgegeben und ist als großer Naturfreund aufs Land gezogen und hat sich dort, wie er sagt, weiterhin nur noch mit den Blüten beschäftigt. Er orientierte sich in seinen Träumen und konnte zukünftige Dinge, wie er selber sagt, voraussehen. Man sagt ihm sogar nach, dass im späteren Alter Menschen nur durch seine Berührung gesund geworden sind oder durch Kontakte, durch Gespräche mit ihm. Auf dem Land hat er sich viel mit Blüten bzw. wie er sagt, mit der Kraft der Blüten beschäftigt. Und zwar habe er es durch Eingebung festgestellt. Und gegen Ende seines Lebens sei seine Sensitivität so stark gewesen, dass er eine Blüte nur auf die Zunge zu legen brauchte, um ihre Wirkung auf Körper, Seele und Geist zu fühlen. Und er hat auch eine gewisse Grundlage für seine Medizin niedergeschrieben. Er sagt zum Beispiel, Krankheit ist immer die Einmischung des Mitmenschen. Der andere stört mich und deshalb bin ich krank. Ich selber bin an meiner Krankheit nie schuld, sondern immer mein Nächster, der mir zu nahe kommt. Dadurch werden, so sagt er wörtlich, unsere göttlichen Schwingungen in uns gestört. Und wenn die durch den anderen, durch seine Schwingungen gestört sind, wird meine Seele krank. Gesundheit bedeutet laut Dr. Bach die Erkenntnis, dass wir vollkommene Kinder Gottes sind. Nun, ich glaube, wer die Heilige Schrift kennt, der weiß, dass die Heilige Schrift uns etwas ganz anderes sagt. Dr. Bach fährt dann fort und sagt, nur auf die innere Stimme seiner eigenen Seele soll man hören, sie ist das Göttliche in uns. Unsere Gedanken und Wünsche sind nie egoistisch, sie sind immer richtig und gut für uns und bringen uns Gesundheit für Leib und Seele. Hören wir nur ein Wort der Heiligen Schrift, was sie dazu sagt. Matthäus 15, Vers 18. Aus dem Herzen kommt die Verunreinigung des Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge verunreinigen den Menschen. Und in dem Psalm 53 heißt es, alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Solche und viele andere Stellen ließen sich hier zitieren. Aber laut Dr. Bach ist eben Gesundheit die Erkenntnis, dass wir vollkommene Kinder Gottes sind. Unsere Stimme ist das Göttliche in uns. Wir sind nie egoistisch. Nun, wer die Zeitung liest und beobachtet, was alles in dieser Welt passiert, der wird sehr schnell vor ganz andere Wahrheiten gestellt. Und Sünde bezeichnet Dr. Bach als nicht auf unsere eigene göttliche Stimme hören zu wollen. Das nennt er Sünde. Und die Medikamente sollen nur noch aus den nebenwirkungsfreien Blütenessenzen, die mit göttlichen Heilkräften durchdrungen sind, sein. Es sind Pflanzen höherer Ordnung, so fährt er fort, die bei Menschen Harmonisierungsprozesse in Gang bringen sollen. Die Seele dieser Pflanze ist immer kosmisch rein und unschuldig. Alle herkömmlichen Medikamente lehnt er ab, selbst die Homöopathie geht ihm nicht weit genug. Also Seelentherapie mit Bachblüten und Sonnenenergie. Das Ziel dabei ist immer die Seelenreinheit. Denn er sagt, wenn die Seele rein ist, dann ist der Körper gesund. Krankheit verursacht durch den Mitmenschen fängt immer im Gemüt, im Herzen oder in der Seele an. Deshalb muss die Seele geheilt werden und nicht das eigentliche Leiden, die Krankheit, sondern der Mensch in seiner Seele. Und so ordnet er jetzt jedem seelischen Gemütszustand eine ganz bestimmte Pflanze zu. Er arbeitet da, was man so unter dem Begriff der Signaturenlehre kennt. Diese Lehre kennt man schon zur Zeit Paracelsus. Ich will es mal versuchen zu erklären an einigen Beispielen. Wir alle kennen ein Stiefmütterchen. Und es fällt jedem Laien sehr leicht, in einem Stiefmütterchen ein kleines Gesichtchen zu sehen. Es muss ja nicht unbedingt das Gesicht der Stiefmutter sein, aber jeder kann doch so ein Gesichtchen drin erkennen, das fällt keinem schwer. Das ist die sogenannte Signaturenlehre. Man sieht an den Signaturen, was es ausdrücken will. Und so fährt er zum Beispiel fort, eine geschälte Walnuss, die sieht ja aus wie ein kleines Gehirn des Menschen. Das heißt also, wer im Gehirn irgendwo ein Leiden hat, vielleicht Kopfschmerzen oder irgendetwas, der solle Walnüsse essen. Oder der rote Rübensaft, Saft von der roten Beete, weil es so schön die rote Farbe des frischen Blutes hat, sagt er, ist gut für die Blutbildung. Oder die Brennnessel, die nach allen Seiten sticht, weil sie überall diese kleinen Brennhaare hat, das ist gut gegen einen, der ständig am Nörgeln ist, gegen die Nörgelei. Und so fährt er fort und nennt zum Beispiel den Storchenschnabel, der, wenn er verblüht ist, diesen kleinen Schnabel noch am Stängel hat, der vom leichtesten Wind hin und her flattert. Da sagt er, das ist gut bei nervösen Erscheinungen. Oder der blaue Eisenhut, gut für junge Mädchen, wenn sie Liebeskummer haben. Oder die Mistel, die ist ja eine reine Schmarotzerpflanze, die irgendwo auf Bäumen wächst und ihre Nahrung als Schmarotzer aus dem Baum holt. So sagt er zum Beispiel, die ist gut zur Metastasenbekämpfung bei Krebsleiden im Menschen. Als Schmarotzer soll sie dann die Metastasen auffressen. Nun, die Mistel ist bestimmt eine gute Heilpflanze, aber dieser Gedanke, dass sie die Metastasen im Körper eines krebskranken Menschen auffrisst, das ist mehr Wunschvorstellung als Wirklichkeit. Also nach diesem Prinzip der Signaturenlehre bestimmt er gewisse Blüten, wir geben nachher nochmal einige Beispiele aus seiner Praxis, die eben das Seelenleiden heilen sollen. Die kleinen Kinder und Säuglinge, die bestimmen ihr Mittel selbst. Er sagt, man soll einfach die Fläche nach und nach vor dem Gesicht des Kindes hin und her bewegen. Da, wo das Kind am meisten lächelt, das sei das richtige, ihm zugeordnete Medikament. Nun, wer Mutter ist und selbst ein Kind hat, der weiß, das Kind wird immer dann lächeln, wenn die Mutti auch lächelt. Und wenn die Mutter ein finsteres Gesicht macht, ist dem Kind auch nicht gerade zum Lächeln. Das Fläschchen hat da eine ganz untergeordnete Rolle. Zur Herstellung seiner Medikamente hat er auch ganz eigene Vorstellungen. Er sagt zum Beispiel, es dürfen nur nicht giftige, reine Naturpflanzen genommen werden und die nur in einem jungfräulichen Zustand, das heißt, sie müssen an dem Morgen geerntet werden, wo sie sich das erste Mal jungfräulich, wie er es nennt, der Sonne öffnen. Und das muss möglichst morgens vormittags geschehen, an einem sonnigen Tag, wenn die Sonnenstrahlen so richtig ihre Energie in die Blüte hineinstrahlen. Es darf auch kein nebliger oder kein Regentag sein und es darf auf keinen Fall irgendein Schatten über die Blume an diesem Tage kommen. Es darf kein Vogel drüber fliegen, schon dieser kurze Schatten würde reichen, um diese Heilkraft der Pflanze wieder zu schmälern. Er sagt also, früh morgens sich eine jungfräuliche Pflanze suchen, und zwar eine, die genau für den betreffenden Seelenzustand in Frage kommt, und dann beobachten, wenn sie sich das erste Mal der Sonne öffnet als jungfräuliche Pflanze, und man soll sehr gut Acht geben, dass man auch nicht vielleicht versehentlich mit der Hand mal einen Schatten über die Pflanze wirft, dann ist alles schon wieder vorbei. Und dann soll man, wie er sagt, mit viel innerer Anteilnahme, wie man das Morgen- und Abendgebet spricht, die Pflanze vorsichtig pflücken, nachdem sie sich gerade geöffnet hat. Bevor man sie pflückt, soll man sich aber bei ihr entschuldigen, man soll ihr sagen, warum man sie pflückt, dass sie für einen guten Zweck gebraucht wird, so dass ihre Seele, wie er sagt, nicht verletzt wird, dass ihre ganze Harmonie erhalten bleibt und dass sie so ihre ganze Heilkräfte entfalten kann. Es dürfen auch keine Züchtungen genommen werden, sondern es sollen schöne Wildblumen sein, an natürlichen Standorten gewachsen, keine Zuchten in Gärten und so weiter. Und wenn ich mich dann möglichst kniend bei ihr entschuldigt habe, soll ich sie vorsichtig unten an dem Stiel abpflücken und dann immer so halten, dass die aufgegangene Blüte der Sonne entgegenlacht und dann dahinter in einem gewissen Abstand ein Glas reines Quellwasser oder reinen Alkohol halten. Und dann soll ich mit viel innerer Anteilnahme, da legt er großen Wert drauf, man merkt, das ist ja ein Religionsersatz, soll ich beobachten, wie die Sonnenstrahlen mit ihrer Heilkraft durch die Blüte ihre Strahle jetzt in mein Glas Quellwasser hineinsendet und so die Sonnenenergie, die Blütenenergie über den Sonnenstrahl mit hineinnimmt in mein Wasser. Dabei darf ich die Blüte in keiner Weise stören, sie auch nicht berühren, sondern es muss garantiert sein, dass dieser Energiefluss ständig fließen kann. Nun, wir sehen, hier ist mehr der Glaube an die Sache, ein Stück Religionsersatz, was hier so viele Menschen begeistert und anspricht. Natürlich gibt es auch Zeiten, besonders bei uns in Europa, wo es oft neblig und regnerisch ist, gerade denken wir an die Wintermonate, wo sehr wenig die Sonne scheint. Da ist dann auch eine Kochmethode der Pflanzen zulässig, aber das soll man dann wieder sehr, sehr gut ausfiltern. Und es geht aber nur mit frühblühenden Blumen im Frühjahr, also getrocknete oder ältere Blumen dürfen auf keinen Fall genommen werden, da dort die Sonnenenergie nicht mehr wirken könne und auch von der Pflanze die nötige Energie nicht mehr da ist. Und über die Wirkung sagt Dr. Bach dann Folgendes: In der Heilkunde geht eine Heilkrise mit dem Ausschwemmen von Toxinen, das sind Giften, einher. Das Gleiche passiert auf geistig-seelischer Ebene, wenn man die Bachblüten einnimmt, denn hier handelt es sich um eine seelische Reinigungskur, in der die seelischen Negativgefühle ausgeschwemmt werden. Im Handel können Sie die Original-Bachblüten nur aus England beziehen. Dr. Bach hat sogar einmal gesagt, aus diesem Grunde hätte Gott, der Schöpfer, in seiner Weisheit sogar den britischen Kontinent vom Festland abgetrennt und als Insel geschaffen, um so eine sichere Grenze zu geben, dass Bachblüten nur auf dem englischen Kontinent wachsen können. Nun, das hat er sich so ausgedacht, denn er hat das Ganze ja später dann vermarktet in einer großen Gesellschaft. Aber inzwischen hat er viel Konkurrenz in aller Welt bekommen. Überall hat es Menschen gegeben, die nach seinem Prinzip auch Bachblüten anbieten, die aber dann nicht aus England stammen. Es sind Bachblütengesellschaften heute in Südamerika, in der Schweiz gibt es welche, die behaupten wieder, die Blüten aus ihren Bergen, die seien nachweislich noch besser als die von dem englischen Kontinent. Dann gibt's Bachblütengesellschaften in Holland, in Kalifornien, in Asien, in Australien und in vielen anderen Ländern der Welt. Überall sind Menschen auf die Idee gekommen, damit lässt sich heute gut Geld verdienen. Also haben sie solche Gesellschaften gegründet. Teilweise stehen sie in harter Konkurrenz oder sogar vor Gericht gegeneinander. Die Original Dr. Bachblüten Essenzen GmbH für Deutschland befindet sich in Hamburg. Dort ist eine Frau Dr. Mechthild Schäffer. Sie ist die einzigste Lehrbeauftragte für Deutschland, Österreich und Schweiz, das heißt für den ganzen deutschsprachigen Raum. Und Original-Bachblüten aus England können nur über sie und ihre Gesellschaft dort verkauft werden. Diese Bachblüten sind sehr schön aufgemacht in kleinen schönen Fläschchen mit wunderschönen freundlichen Bildchen der verschiedenen Blüten vorne drauf. Man kann sie als fertiges Set kaufen. Alle 38 ausgewählten Blüten für negative Seelenzustände, so wie sie heißen, schön auf einem geflochtenen Körbchen oder Tablett mit einem bunten Deckchen drunter, sogar lange bestickte Bänder dran, um sich das Ganze umhängen zu können, sehr schön aufgemacht, direkt verführerisch, man sieht so etwas von heile Welt, von schöner Natur. Dann gibt es ein 39. Fläschchen, das kann man ständig für den weiteren Gebrauch unbegrenzt jeden Tag nehmen. Die anderen Konkurrenzgesellschaften allerdings, die haben heute bis zu 240 verschiedene Bachblüten entwickelt und mich soll nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren vielleicht 500 oder ähnliche Zahlen von Bachblüten auf dem Markt haben. Die Dr. Bach-Gesellschaft, sie verlangt auch Rezeptpflicht für ihre Medikamente, nicht weil es vom Staat verlangt wird, sondern damit das Ganze auf ein höheres Niveau gehoben wird. Nun, von der Regierung werden natürlich keine Rezepte verlangt. Im Gegenteil, es darf keine Heilanzeige auf den Fläschchen stehen, weil sie eben als Heilmittel, als Medikamente in diesem Sinne nicht anerkannt sind. Nun zur Liste der Selbstbehandlung. Ich sagte schon, es gibt 38 Original Dr. Bach Medikamente und ein 39. zur Dauerbehandlung. Ich möchte mal noch einige wenige Beispiele geben, die jetzt original nach Dr. Bach sind, nach der sogenannten Signaturenlehre. Zum Beispiel die Zitterpappel, die kann man bei ihm auch als Medikament bekommen. Und er schreibt dazu, den Seelenzustand beschreibt er folgendermaßen. Man hat unerklärliche, vage Ängstlichkeiten, Vorahnungen, geheime Furcht vor irgendeinem drohenden Unheil. Und wer das so in seinem Inneren spürt, der soll eben dieses Bachblütenpräparat der Zitterpappel zu sich nehmen. Nun, als Naturfreund kann ich die Beobachtungen des Herrn Dr. Bach sehr gut verstehen, wie er die Natur beobachtet hat. Die Zitterpappel, wer sie kennt, weiß, die hat relativ kleine Plättchen, obwohl es ein großer Baum ist. Wir wissen aber, über die Blätter geschieht der Austausch von CO2 und Sauerstoff. Also Kohlendioxid wird über die Unterseite durch kleine Poren der Blätter eingeatmet und Sauerstoff wird wieder abgegeben. Da die Blätter der Zitterpappel im Verhältnis zur Größe der Bäume von der Blattmasse her relativ klein sind, ist es von der Schöpfung so angeordnet, dass sie ganz leicht zittern. Bei der leichtesten Luftbewegung sind sie immer leicht am Flattern und das hat so eine Membranwirkung, eine leichte Pumpwirkung, sodass der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid wesentlich schneller vorangetrieben wird durch die leichte Bewegung der Blätter, als wenn das Blatt stillstehen würde. Deshalb heißt dieser Baum ja auch Zitterpappel. Ein anderes Medikament kommt von der Rotbuche. Die empfiehlt er für einen Seelenzustand, den er folgendermaßen beschreibt. Man verurteilt andere ohne jedes Mitgefühl, ist überkritisch und wenig tolerant. Nun, wer sich einmal mit der Biologie von Pflanzen, Wäldern und auch mit der Buche beschäftigt hat und das Leben der Buche etwas kennt, der weiß, da passt dieser Satz sehr schön zu. Wenn wir nämlich irgendwo in unseren Regionen eine Wiese liegen lassen würden, in etwa 700 Jahren würden wir hier einen schönen Buchenwald finden. Das hängt einfach damit ab, verschiedene kleine Pflanzen bis immer größer werdende Pflanzen, Bäume, Sträucher wachsen und als letzte wird die Rotbuche dominant dastehen. Sie hat nämlich die Eigenschaft, angenommen, sie steht mit einer Eiche in Konkurrenz. Wenn nur ein Jahr ein Ast des Eichbaumes von der Rotbuche überschattet wird, dann stirbt der Ast der Eiche ab. Umgekehrt ist es aber bei der Rotbuche. Wenn ihr Ast ein Jahr lang von einem Eichenast beschattet wird, dann hat er zwar wenig oder keine Blätter, aber irgendwann ist der Eichenast nicht mehr da, dann treibt der Buchenast wieder Blätter aus. Das heißt, er stirbt nicht ab. Das ist so ein Naturgesetz. Die Rotbuche ist die letzte Überlebende in unseren Regionen und sie ist auch der Baum, der uns den meisten Sauerstoff liefert, von daher eigentlich ganz sinnvoll von der Natur so angeordnet. Und weil sie eben als Letzte, wie er es sagt, wenig Mitgefühl, keine Toleranz den anderen gegenüber hat, sieht er das gleiche Bild jetzt im Seelenzustand gewisser Menschen. Ein anderes Beispiel hat Dr. Bach von der Ulme genommen. Damals war ja in England das sogenannte große Ulmensterben. Man wusste zwar noch nicht, warum die Bäume so nach und nach langsam alle abgestorben sind. Heute weiß man, es ist der Ulmensplintkäfer, ein Käfer, dessen Maden unter der Rinde oder zwischen Rinde und Stamm des Baumes lebten und die Saft- und Wasserversorgungsleitung des Baumes zerfressen hat, so dass nach und nach die Bäume gestorben sind. Dr. Bach beschreibt hier wieder den Seelenzustand. Man hat das vorübergehende Gefühl seiner Aufgabe oder Verantwortung nicht gewachsen zu sein. Man gibt vorzeitig auf. Also das Bild einer sterbenden Ulme. Ein typischer Baum für ihn war auch die Lärche. Die Lärche ist ja der einzigste Nadelbaum in unseren Regionen, der im Winter auch die Nadeln abwirft, während Tannen, Kiefern und so weiter ja die Nadeln auch im Winter behalten. Und der Seelenzustand zur Lärche, wieder sehr simpel, man hat Minderwertigkeitskomplexe, Erwartungen von Fehlschlägen durch Mangel an Selbstvertrauen. Also so bezeichnet er das Bild der Lärche, die immer gleich jedes Jahr ihre Nadeln abwirft, Minderwertigkeitskomplexe, Erwartungen von Fehlschlägen durch Mangel an Selbstvertrauen. Nun, wer ein bisschen die Biologie dieser Bäume kennt, der kann zwar verstehen, warum er diese Beschreibung des Seelenzustandes diesen Bäumen zuordnet, da lassen sich mit ein bisschen Fantasie gewisse Bilder wiedererkennen. Dass aber gerade diese Blüten solcher Pflanzen jetzt meinen Seelenzustand heilen können, glaube ich, da gehört doch viel Fantasie zu. Und das lässt sich natürlich wissenschaftlich in keiner Weise belegen. Vor allen Dingen denken Sie dran, wie die Blüten ursprünglich hergestellt werden sollen. Da ist ja überhaupt nicht irgendein Molekül oder Auszug von dieser Blüte überhaupt im Medikament drin. Wenn ich mir einen Tee daraus kochen würde, dann sehe ich schon an der Verfärbung des Wassers oder am Geruch des Tees, dass hier Wirkstoffe drin sind. Aber nur durch die Sonnenstrahlen, die durch die Blüte gegangen sind, ist doch absolut nichts drin. Ihre Götzen sind im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Und dass solche Medikamente keine Nebenwirkungen haben, das ist selbstverständlich. Dass es auch keine Mengenbegrenzung gibt, ist auch selbstverständlich. Sie können höchstens, falls Sie diese Energie, wie er sagt, in Alkohol eingefangen haben, dann kann der Alkohol bei Ihnen eine Wirkung haben, aber nie das Medikament, weil einfach absolut nichts drin ist. Kein einziges Molekül pflanzlicher Nährstoffe lässt sich im Medikament nachweisen. Dann sagt er, und das ist auch wieder sehr bedenklich, wenn es nicht hilft, dann ist es keine Krankheit, sondern eine Lernchance, in seinem Leben etwas zu verändern. Und noch interessanter wird es, Menschen, die innerlich nicht zulassen, dass Bachblüten ihnen helfen, weil sie einfach nicht daran glauben wollen, die bauen vorsätzlich eine Blockade auf, die das Eindringen der Heilkräfte unmöglich macht. Also wir sehen, er schirmt sich nach allen Seiten durch sehr geschickte Sätze ab. Ich möchte zum Schluss nochmal sagen, im Sinne von Medikamente dürfen wir Bachblüten absolut nicht verstehen. Es sind keine Medikamente, sie haben keinerlei Wirkstoff. Was helfen kann, ist höchstens der Glaube an die Dinge, der sogenannte Placebo-Effekt. Aber für die meisten Leute ist das mehr so ein Religionsersatz. Sie gehen so innerlich mit in eine Welt der Esoterik, ihre Gefühle werden angesprochen und da erwarten sie mehr oder weniger den Segen. Bachblüten sind oft der sanfte Einstieg in eine verführerische Welt, die ihre Quellen aus dem okkulten, spiritistischen Bereich schöpft. Es passt so ganz in die esoterische Welle und Bachblüten kommen auch selten allein. Manchmal folgt da noch ein ganzer Rattenschwanz aus dieser kosmisch-magischen Welt. Und ich persönlich kann hier nur vorwarnen. In Matthäus 24 warnt der Herr Jesus seine Jünger vor der letzten Zeit und er sagt, sehet zu, dass euch niemand verführt.